Und ich stelle Ihnen jetzt mal die Gäste meiner heutigen Sendung vor. Zunächst begrüße ich den norwegischen Friedensforscher Johan Galtung. Schönen guten Abend. Einen der Gründerväter der Friedens- und Konfliktforschung, Träger des Alternativen Nobelpreises, außerdem des Gandhi-Preises, ein erfahrener Vermittler in mehr als 40 Konflikten, unter anderem in Sri Lanka, dazu gleich. Dann begrüße ich Andreas Zumach. Schönen guten Abend aus Genf. Er ist Journalist. Ein hervorragender Kenner der UNO, dafür erhielt er unter anderem auch eine Auszeichnung. Er war Sprecher des bundesweiten Koordinierungsausschusses der Friedensbewegung und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission beim SPD-Parteivorstand. Und ich begrüße Harald Kujat, schönen guten Abend. General im Ruhestand, hat eine ziemlich bewegte Karriere zwischen politischer Beratung, insbesondere was sicherheitspolitisches Wissen angeht, und militärischer Karriere andererseits, darunter Generalinspekteur der Bundeswehr, höchster Offiziersamt der Bundeswehr und Vorsitzender des Militärausschusses der NATO. Herr Galtung, Sie waren in Sri Lanka lange, haben mit Geduld versucht, die Konflikte nicht in gewalttätige Konflikte kippen zu lassen, beziehungsweise die Gewalt aufzuarbeiten. Was sind denn die Ergebnisse? Was haben Sie erreicht soweit?
Sehen Sie, 36 Mal. Ich habe so ungefähr 500 Dialoge gehabt. Und meine Problemstellung ist, wo ist die Lösung? Ich glaube, die Lösung ist ein Bundesstaat mit sehr hoher Autonomie für die Tamilen, aber nicht ein unabhängiger Staat. Und eine sehr wichtige Fragestellung ist, wie heißt das? Und das heißt also auf der Karte Norden. Mhm. Aber man gibt nicht sein Leben für Norden. Das tut man nicht. Auch nicht für Osten. Sie haben einen Namen, Tamil Elam oder Elam, also Heimatsland, Heimat. Und meine Losung wäre dann, wenn es für Neu-Delhi möglich ist, ein Tamil Nadu in Indien zu haben, dürfte es für Colombo möglich sein, ein Tamil Elam im Norden und Halbosten zu haben. Und vor zwei Tagen ist das Folgende eingetroffen. Das ganz in der Nähe von der Regierung hat man gesagt, wir sind bereit, den Namen Tamil Elam zu anerkennen. Es steckt viele Sachen in einem Namen, weil dafür hat man sein Leben gegeben.
Also das wäre so eine Art Bundesstaatenmodell dann?
Genau, ein Bundesstaat, aber asymmetrischer Bundesstaat, in dem Sinne, dass ein Teil davon haben mehr Autonomie, zum Beispiel Konsulaten, nicht Botschaften. Das ist für den Bundesstaat, aber Konsulaten zum Beispiel. Es gibt ja 1 Million Tamilen in Diaspora und sie möchten gerne tamilisch sozusagen bedient werden. Das versteht man. So, also Name und
also
so
Sprachproblem. Gibt es insgesamt eine Sprache dann für das Land? Also es war ja mal Englisch.
Das war es und 1956 haben also die Singalesen Singalesisch eingeführt und haben also genau wie im Kielwasser der Engländer genau dasselbe, denselben Fehler gemacht.
Was eins der Probleme ist, denn die Tamilen verstehen die Singalesen nicht und umgekehrt.
Genau so ist es. Es ist kein, ist nicht eine Religionsfrage, sondern eine Sprachfrage und Identität steckt dort. Also bundesweit wird man zwei Sprachen haben und die Muslimen, die sehr wichtig sind, die reden auch Tamil, aber die sind mehr an den Singalesen verbunden.
Ich würde Sie beiden jetzt gerne mit einbeziehen. Was mich erstaunt hat, ist, dass man in der Tat so wenig über Sri Lanka und die Situation da gehört hat. Also es ist einer der vergessenen Kriege, es ist eine gewalttätige Auseinandersetzung seit vielen Jahren mit vielen Toten. Warum, was ist Ihre Meinung, warum interessiert uns das nicht, weder auf der politischen Ebene noch auf der medialen Ebene?
Also es hat uns bis vor einiger Zeit nicht interessiert, deswegen, weil es irgendwo im Loch lag und nicht eine Gegend war, wo es strategische Interessen gab. Das beginnt sich allmählich zu ändern, weil die wichtigste Hafenstadt Sri Lankas im Nordosten in dem künftigen tamilischen Gebiet gelegen ist von höchstem strategischem Interesse, unter anderem für die USA. Wenn man auch weiß, dass der derzeit wichtigste Militärschutzpunkt der USA in der Gesamtregion, das ist Diego Garcia, wo die gesamte B-52-Bomberflotte steht, im nächsten oder übernächsten Jahr ausläuft, der Pachtvertrag der Spanier. Die USA suchen hier neue Möglichkeiten, Stützpunkte, auch mit Blick auf China. Deswegen wird Sri Lanka allmählich interessanter. Aber Sie haben recht, bis vor wenigen Jahren, bis zum Tsunami, war es ein schönes Urlaubsland.
Ist es ja immer
und
noch.
Ist es immer noch. Und auch der Tsunami ist deswegen nur so bei uns auf Interesse gestoßen, weil so viele europäische Urlauber dort waren und zum Teil ums Leben gekommen sind. Aber ich denke, mit dem Vorschlag, den Johan Galtung eben gemacht hat, bestände eine Chance, wenn denn, da könnte Deutschland, die EU sehr viel zu tun, die Tamilenorganisation LTTI nicht mehr länger als Terroristenorganisation eingestuft wird und das Verbot gegen sie auch aufgehoben wird. Denn ein Verbot einer Guerilla-Organisation hat noch niemals in der Geschichte was gebracht, sondern hat den Konflikt immer nur verlängert.
Was ein massives Sprachproblem ist, also wir wissen, dass die Regierung durchaus jetzt auch unsere Sendung guckt und das ist schon ein Sprachproblem, ob man eben Rebellen sagt oder Terroristen wie die offizielle Regierungssprache eben.
Ja, nur ist der Begriff, es gibt bis heute keine international vereinbarte Definition von Terrorismus. Das ist immer eine politische Absicht, die mit der Verwendung des Begriffes steht. Und deswegen denke ich, tun wir gut dran, hier Rebellen oder Guerilla-Organisation zu sagen.
Herr Galtung hat eine, ne?
Die ist sehr einfach. Uniform gegen Uniform, das ist Krieg.
Uniform gegen Uniform, falls man es nicht so ganz verstanden hat.
Das ist Krieg. Ja. Ohne Uniform gegen Uniform, das ist Guerilla. Das ist Spanisch. Das war gegen Napoleon. Uniform gegen ohne Uniform ist Staatsterrorismus. Davon wissen die Deutschen etwas. Der Brand. Ohne Uniform gegen ohne Uniform, das ist Terrorismus. Das sind vier mögliche Kampfformen. Und LTTE machen Krieg, Guerilla und Terrorismus. Mhm. Und die Colombo-Regierung, die machen Krieg und Staatsterrorismus. Staatsterrorismus machen sie grausam. Und da hinten steckt ein CIA-Memorandum. Und die amerikanischen Interessen, die haben teilweise meistens mit Trincomalee und Umkreisung von Russland-China zu tun. Und keine sogenannten Terroristen dürften sich durchsetzen. Also muss man sie niederschlagen.
Wenn Sie auf so ein Land gucken, Herr Gouert, was wären denn Ihre Vorschläge, die ja wahrscheinlich aus einer militärischen Perspektive ganz andere sind?
Also zunächst mal glaube ich, dass das Desinteresse an dieser Tragödie, ich würde das nicht als Konflikt bezeichnen, sondern als Tragödie, liegt zum einen daran, dass wir durchaus einen begrenzten sicherheitspolitischen Horizont haben. Also wo sind deutsche Interessen berührt, wo sind die Großmächte involviert? Es liegt aber auch daran, dass dies in erster Linie als ein innerstaatlicher Konflikt gesehen wird. Weniger ein Konflikt, in dem von außen interveniert wird. Und das macht es sehr schwierig, sich mit diesem Thema zu befassen. Die Lösung, wenn ich hoffe, dass das, was Herr Galtung eben gesagt hat, dass das eintritt, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir eine Lösung finden, die über Jahre Stabilität schafft. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass dies ohne, ich sage jetzt einmal, Mediatoren von außen nicht auf Dauer funktionieren wird.
Vielleicht können Sie uns mal erklären, Herr Galtung, wie diese Mediation, also Vermittlung, Deeskalation von gewalttätigen Konflikten, wie das aussieht, wie Sie da vorgehen.
Genau wie wir hier sitzen. Man hat einen Dialog.
Nur, dass wir etwas Dialog. Erregter wären, glaube ich.
Aber wir haben ein Prinzip. One-on-one, also nur mit einer Partei auf der Zeit. Niemals zusammen. Okay. Ein Hauptfälle der Diplomaten. Also dann entwickelt man Ideen zusammen und es wirbeln Lösungen in der Luft. Es ist aber, Herr Koyat, ein Konflikt. Es ist eine Tragödie und ein Konflikt. In dem Sinne, dass es gibt zwei klare Zielsetzungen. Die Regierungen möchten gerne einen Einheitsstaat haben und die Tamilen möchten gerne, die Tigers, gerne Unabhängigkeit haben. Also dazwischen stehen nicht nur Bundesstaat, sondern auch Staatenbund und sogenannte Devolution. Also es gibt ein Spektrum von Möglichkeiten. Ich glaube, Bundesstaat ist die bessere, muss aber asymmetrisch sein. Und dann also redet man mit 300-500 Leuten, da oben, da unten, auf der Seite, außerhalb Sri Lanka und so weiter. Und sehr wichtig ist, dass man nicht glaubt, dass es nur zwei Parteien gibt. Hier gibt es Christen, es gibt Muslimen, ja. Es gibt unterschiedliche Singalesen, es gibt unterschiedliche Tamilen. Man muss Kontakt zu allen haben, sozusagen.
Aber irgendwann kommt doch der Punkt, wo man sich mal zusammensetzen muss, oder?
Das muss man. Aber wenn die Amerikaner haben einen guten Ausdruck, are you ready for the table? Bist du zu dem Tisch vorbereitet? Also meine Aufgabe als Vermittler ist, die Parteien ein wenig höher zu bringen, so dass sie sich begegnen können. Aber die Zielsetzung der Regierung heute ist zu gewinnen und die Zielsetzung der Tiger heute ist das zu vermeiden. Die haben beiden die Mittel und die können fortsetzen, sagen wir 100 Jahre. Bis heute haben sie 25 Jahre gemacht, also das ist ein guter Anfang davon. So, ich arbeite auch mit Prognosen und ich sage, wünschen Sie wirklich das? Also das kann unendlich fortsetzen.
Das ist der Prozess.
Das ist ein Teil des Prozesses.
Das Teil des Prozesses.
Also Kreativität, Fantasie, man muss das Zukunftsbild klar machen, deutlich mit Details, und das geht nur mit Dialogen, eine Unmenge von Dialogen.
Jetzt haben wir eben in dem Film unter anderem gesehen, also am Schluss, welche Rolle beispielsweise die Minen spielen, also relativ billig herstellbare Waffen, die man relativ leicht einsetzen kann, die einfach völlig vernichtend wirken und offensichtlich auch eingesetzt werden, weil sie eben bestimmten Leuten Profit bringen. Wie kann man verhindern, dass Krieg profitabler ist als Frieden?
Ja, man kann es bei uns dadurch verhindern, zunächst mal, dass man endlich ein striktes Verbot dieser Waffen nicht nur auf dem Papier hat, sondern auch durchsetzt und nicht heimlich jetzt neue Waffen entwickelt und in der Bundeswehr beschafft, die angeblich intelligenter sind, weil sie nicht mehr Zivilisten töten, die aber dieselbe Wirkung haben. Also wenn hier die Staaten, die bisher die Herstellerstaaten sind, und das sind die westlichen Industriestaaten und China und Russland, endlich konsequent wären, dann wären viel weniger dieser fürchterlichen Massenvernichtungswaffen auf dem Markt und würden in solchen Konflikten dann von einer oder von beiden Konfliktparteien gekauft werden können und eingesetzt werden können. Das wäre schon mal ein riesiger Fortschritt. Also wir tragen eine wesentliche Verantwortung für diese Situation, die wir hier beschrieben bekommen haben.
Also ich finde, man muss sehr vorsichtig sein mit dem Begriff, es geht um Profit. Es geht hier nicht darum, dass die Rüstungsindustrie nun die beiden Konfliktparteien dort beliefert, sondern hier liefern Staaten. Hier stehen Interessen auf dem Spiel, und das muss verhindert. Es muss einfach verhindert werden, dass solche Waffen, dass überhaupt Waffen in das Land kommen und den Konflikt anheizen. Das ist der entscheidende Punkt. Deshalb ist es auch nicht möglich, unabhängig jetzt davon, ob wir jetzt da nun die beiden Konfliktparteien näher zueinander bringen oder nicht, deshalb ist es auch nicht möglich, dort die, nachdem das geschehen ist, wieder allein zu lassen, sondern dann muss wirklich eine internationale Organisation dort eintreten für die Sicherheit der Bürger dort und muss auch verhindern, dass solche Waffen ins Land kommen. Das ist wichtig.
Herr Kujat, wenn hier Staaten wirklich liefern, dann wäre es ja noch schlimmer. Wissen, was sie tun.
Es ist schlimm genug.
Also ich denke, es passiert beides. Es gibt sowohl von Staaten und von Regierungen geduldete, tolerierte oder gar offiziell abgesegnete Exporte dieser Waffen. Es gibt aber auch Exporte dieser Munition und Waffen durch Firmen, die illegal sind, ohne Wissen oder Zutun von Regierungen.
Das mag sein.
Das ist schon ein Profitinteresse, was dahinter steckt.
Das mag durchaus sein, dass das auch auf irgendwelchen illegalen Wegen diese Waffen in das Land kommen. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass das toleriert wird. Es wird von staatlicher Seite toleriert, es wird in Kauf genommen. Das heißt, es geht hier nicht um bestimmte Industrien, die einen Profit daraus ziehen wollen, sondern es geht wirklich um Sicherheitsinteressen, bestimmte Sicherheitsinteressen der beteiligten Staaten.
Wenn ein deutsches Unternehmen solche Waffen in diesem Konflikt liefern, ist doch auch nach Ihrer vorherigen Aussage hiermit kein Sicherheitsinteresse der Bundesrepublik Deutschland verbunden.
So
also muss es sich doch um ein Profitinteresse dieses deutschen Unternehmens handeln, was dann leider von unseren Regierungsstellen nicht unterbunden wird.
Ein deutsches Unternehmen liefert diese Waffen nicht nach Sri Lanka.
Naja gut, liefert sie an andere, aber ohne eine Endverbleibsklausel.
Ich glaube, das muss man aber auch mal feststellen. Man darf nicht pauschal sagen, die Rüstungsindustrie und Profit, sondern die Situation ist sehr viel komplizierter.
Also muss man die Situation verbessern.
So ist es.
Ja, sicher.
Ich habe die Erfahrung zum Beispiel, ich habe zwischen Peru und Ecuador vermittelt. Mhm. Hat man 54 Jahre lang Krieg gehabt. Mhm. Und ich hatte eine relativ einfache Idee. Und plötzlich war es alles verschwunden.
Wie war die Idee?
Das war sein Grenzgebiet dort hoch oben in den Andesbergen, 500 Quadratkilometer. Jetzt bin ich mit Golan Heights beschäftigt. Die Idee war eine binationale Zone ohne Grenze mit einem Naturpark. Das haben sie angenommen, nach 3 Jahren. Und jetzt haben wir genau 9 Jahre gehabt, ohne irgendwelche Gewalthandlung. Das hat sich in Richtung eine Freihandelszone entwickelt. Und die ganze Rüstungsindustrie, die etwas damit zu tun hatte, ist verschwunden. Und es gibt keine Möglichkeiten mehr. Ich war Vermittler zwischen der dänischen Regierung und muslimischen Prälaten über die Karikaturstreit. Das war ein Freitag, den nächsten Morgen war es alles vorbei. Die dänische Regierung hat zu Dialog eingeladen. Und es gab keine mehr brennende Botschaften.
Das zeigt,
sehen
dass es gute
Sie,
Wege
es war
gibt.
Alles so geglückt, dass die Medien haben nichts darüber geschrieben. Weil es hat funktioniert. Also nicht für Medien, die sind ja nicht am Frieden interessiert. Aber ich verstehe, das Programm heute ist unterschiedlich.
Also ich muss sagen, ich bin schon am Frieden interessiert. Auch wenn ich jetzt unsere Diskussion an dem Punkt abbreche, weil wir uns dem nächsten Land zuwenden. Ja, Gott sei Dank sind ja noch ein paar andere Leute am Frieden interessiert. Die Bundeswehr hatte mit Sri Lanka zu tun, Osttimor zu tun. Sie beide waren in Osttimor und im Unterschied zu Sri Lanka, deshalb habe ich es verwechselt, gibt es einen Waffenstillstand, an dem man sich einigermaßen hält, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es da Frieden und Ruhe gibt. Woran liegt das?
Ja, es könnte sein, es gibt andere Probleme. Wir haben es so verstanden in unserer Organisation Transcend, unsere Leute da, dass die Regierung ist so autoritär, ist zur Macht gekommen durch Guerillakampf. Und sie haben wahnsinnig viel geopfert und geleistet. Also keine Kritik, es ist nur, dass die Struktur ist so hierarchisch und vertikal, dass die meisten in Timor-Leste, wie es heißt, haben nicht das Gefühl, dass jemand hört, was sie sagen. Und meines Erachtens sind sie deswegen in den Straßen und deswegen machen sie Gewalttätigkeit und sind gewalttätig.
Also weil sie selber das Gefühl haben, mich anerkennt keiner, genau. Ich habe keine Möglichkeit, mich auszudrücken.
Sie haben keine Räume, wo sie reden können. Also sie brauchen sozusagen Auditorien, Rundfunk, Zeitungen, Medien und so weiter, sodass die Stimme gehört wird. Und so auf Russisch heißt das Glasnost, Stimme geben. Und wir wissen ja, welche Bedeutung das gehabt hat.
Also das wäre Ihr Vorschlag für die Lösung?
Das wäre eine Sache. Das mit Versöhnung ist wichtig. Das mit Gerichtsverfahren bin ich nicht so überzeugt.
Also ich bin schon der Meinung, Johann, dass es notwendig ist. Und sicher auch ein Problem. Wir haben bisher einen halb geglückten Versuch, ohne formale oder auch internationale Gerichte solche Verbrechen aufzuarbeiten. Ich meine, die Wahrheitskommission in Südafrika, und da haben wir noch viele, viele Fragezeichen.
Ruanda ja ansatzweise auch.
Auch, aber auch da gibt es ja ein Gericht, ein international. Ich glaube schon, es braucht eine strafrechtliche Aufarbeitung. Und hier ist genau das Problem. Die indonesische Regierung vor allem hat das im Wesentlichen hintertrieben, weil sie nicht bereit ist, hier die Täter sowohl für die Zeit seit 1999 und die schweren Menschenrechtsverletzungen während der Unabhängigkeitsbewegung dann auch vor das Gericht zu bringen, aber auch für die ganze Phase der indonesischen Kolonialzeit, also 75 bis 99. Und leider ist es im UNO-Sicherheitsrat so, weil wir kommen ja auf die Rolle der UNO, dass nicht Druck besteht genug, gerade auch seitens der USA, auf Indonesien, dieses nun zuzulassen. Und so hat man so eine Farce von Gerichtshof jetzt installiert. Der tagt zwar jetzt, aber da kommen die eigentlichen mutmaßlichen oder man weiß tatsächlichen Verantwortlichen und Täter nicht vor dieses Gericht. Und das sehen natürlich auch die Menschen in Timor und halten das für eine Farce. Ich denke, es gibt noch einen zweiten Konflikt. Das ist ein Ost-West-Konflikt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber der Osten Osttimors war immer so das Zentrum für die Guerilla-Bewegung gegen die portugiesische und dann gegen die indonesische Kolonialzeit. Der Westen, die waren da gelassener, die haben auch eher mal kooperiert. Und dann nach der Befreiung und der Unabhängigkeit hat der damals erste Premierminister von den damals 1600 Soldaten der osttimoresischen Armee 600 entlassen. Das waren alles Westliche, die sich benachteiligt fühlten. Ob zu Recht oder zu Unrecht, kann ich gar nicht beurteilen. Das hat dann zu Konflikten geführt, bei denen dann Soldaten aus dem Osten und Polizisten aus dem Osten mit solchen aus dem Westen zum Teil bewaffnet aufeinander losgegangen sind. Seitdem gibt es im Grunde keine funktionierende Armee und Polizei mehr. Diese Rolle nehmen inzwischen die Australier wahr mit 2500 Soldaten. Das ist der eine Konflikt. Der zweite ist die unbewältigte Vergangenheit aus den Gründen, die ich genannt habe. Und der dritte ist natürlich die wirtschaftliche Misere mit offiziell 50% Arbeitslosigkeit, Dunkelziffer sicher 70%, weil auch vom Ausland bisher keine Investitionen gekommen sind, die wirklich zu einer tragfähigen eigenen Wirtschaft beigetragen haben.
Also wenn man die Kindersterblichkeit beispielsweise mal so als Maß zwischen Australien und Osttimor vergleicht, da liegen Welten, da liegt ein Faktor 100 zwischen. Was war Ihrer Meinung nach das Problem, warum die UNO nicht eingeschritten ist, warum die UNO nicht gehandelt hat?
Zunächst möchte ich sagen, dass ich auch die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen für extrem wichtig halte. Wir haben das ja auch in anderen Fällen gesehen, im Kosovo beispielsweise, auf dem Balkan. Das ist extrem wichtig. Das Zweite ist, ich halte es für falsch, dass regionale Mächte dort die Rolle von Mediatoren wahrnehmen oder die Kontrolle des Landes übernehmen. Und damit meine ich in der Vergangenheit natürlich Indonesien, aber jetzt auch Australien.
Genau.
Ich denke, es hat
Stimmen
sich
Sie zu. Ja, besonders wenn es Rohstoffinteressen auch.
So ist
es,
wenn die noch dahinter stehen.
Genau.
Also wenn es nicht uneigennützig ist sozusagen. Ja. Ich denke, es hat sich bewährt, dass man bei solchen Einsätzen zur Stabilisierung eines Landes oder bei Friedensmissionen Nachbarländer im Prinzip die Regionalmächte außen vor lässt. So, und nun die Frage, wer sollte es denn tun? Natürlich sollten es die Vereinten Nationen tun. Die Vereinten Nationen sind einmal ja überfordert. Im Augenblick sind, glaube ich, 75.000, 80.000 Soldaten als Blauhelme im Einsatz in 17 oder 18 Operationen weltweit.
Gut, das wird aber nicht besser, das wird eher schlechter.
Das wird eher schlechter. Ah, ich will nur sagen, die Vereinten Nationen sind darauf nicht vorbereitet. Das Department for Peacekeeping Operations, das ist eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, 50, 60 Mitarbeiter, sind dort tätig. Es gibt keine Kommandostruktur, keine Führungsstruktur für solche Einsätze. Das heißt, die Vereinten Nationen sind eigentlich nicht richtig aufgestellt, um solche Aufgaben auf Dauer bewältigen zu können. Und sie reagieren natürlich spät. Das andere ist der Sicherheitsrat. Hier kommen natürlich die Interessen der Großmächte zum Tragen, mit dem Ergebnis, dass in der Regel sehr spät interveniert wird von Seiten der Vereinten Nationen oder gar nicht interveniert wird. Also dies ist der klassische Fall, würde ich einmal sagen, Osttimor, wo die Vereinten Nationen eine Aufgabe übernehmen müssten.
Lösungsvorschlag. Aber ich meine, ich stimme ja Herrn Kujat in dem ersten Punkt und Galtung ausdrücklich zu, dass man regionale und Nachbarmächte dann jeweils raushalten sollte, zumal wenn es so handfeste Interessen gibt wie Rohstoffinteressen. Aber in der Beschreibung der UNO stimme ich nur halb zu, denn ich meine, das hat ja Gründe, dass die so relativ schlecht aufgestellt sind, personell und mit Ressourcen. Das ist ja eine Frage des Unwillens der Mitgliedstaaten. Die UNO könnte ja viel besser aufgestellt sein. Und wir hatten ja die Situation, dass die UNO 99 tatsächlich, also anlässlich der Unabhängigkeitsbewegung und Wahlen des Referendums, da war mit einer großen Mission. Sie ist genötigt worden, rauszugehen, natürlich, was kritisiert wird, aber sie ist genötigt worden durch die Mitgliedsländer, und zwar die im Sicherheitsrat, die das Mandat nicht verlängern wollten. Und hier müssen wir eben klar sagen, die USA hatten auch kein Interesse, weil Indonesien auch kein Interesse mehr hatte an einer Verlängerung dieser UNO-Mission. Und von daher ist sie zum Ende gebracht worden. Und in dieses Loch ist dann Australien rein. Also die Antwort haben wir jetzt beide noch nicht geliefert. Wer soll es denn dann machen?
Das kann ich Ihnen sagen.
Die EU? NATO?
Nein. Natürlich müssen die Vereinten Nationen zunächst mal in der Lage sein, schneller zu entscheiden. Und da ist natürlich der UN-Sicherheitsrat ist natürlich ein Hindernis auf diesem Weg, wie wir alle wissen. Das Zweite ist, die Vereinten Nationen müssen über die nötigen Instrumente verfügen. Das heißt, sie müssen einen Stab haben, der die Planung durchführt. Und sie müssen natürlich von den Nationen unterstützt werden. Was wir sehen, ist, dass ja in erster Linie die Staaten Soldaten abstellen, die ein Honorar erwarten von Seiten der Vereinten Nationen. Und die größeren Staaten halten sich bescheiden
klar,
zurück.
Ausgaben
es
sind
sei denn, Einheit. Sie hätten auch ein Interesse.
Es sei denn, Sie hätten ein nationales Konflikte Sicherheitsinteresse und wollen das zum Tragen bringen. Mhm. Nein, ich will die Diskussion nicht in die Länge ziehen, aber eine Möglichkeit ist natürlich in der Tat, regionale Organisationen zumindest zur Unterstützung zu nutzen. Denn die Friedenstruppen, die von den Vereinten Nationen für die Vereinten Nationen bereitgestellt werden, sind in der Regel leichte Truppen ohne Transportmöglichkeiten, ohne Aufklärungsmöglichkeiten. Das können regionale Organisationen wie beispielsweise die NATO oder ASEAN oder die Afrikanische Union übernehmen.
Vorschlag?
Ja, Andreas, ich bin ja mit dir einverstanden. Also etwas gegen die Kriegsverbrecher und Zeugwert muss man tun. Ich sage nur, es ist notwendig, aber nicht hinreichend.
Ja.
Und das ist wichtig. Dann ist es eine Fragestellung, welche sind die Verantwortlichen? Es gab einen amerikanischen Präsidenten, der ist jetzt tot. Gerald Ford hat eine sehr wichtige Rolle. Sein Ja-Sagen war absolut wichtig. Und der Außenminister Kissinger, genau dasselbe.
Damals für die indonesische Invasion. Ne?
Und dort haben wir vielleicht einen Grund dafür, dass der Sicherheitsrat dagegen ist.
Ja.
Und so haben wir ein Problem.
Aber die indonesischen Täter.
Ja, das sind die Täter, die das Handwerk.
Gut, das mag ja, das mag, aber das Handwerk selbst die gemacht. Werden ja
aber
nicht
zur Rechenschaft. Aber derjenige, der das gezogen. Legitimiert hat, die sind auch sehr, sehr wichtig.
Aber Herr Kujat, der Zusammenhang ist schon der Sicherheitsrat könnte ja ähnlich, wie er das jetzt in anderen Fällen, wo es ansteht, Kambodscha, möglicherweise demnächst auch Libanon, Syrien, ein Sondergerichtshof-Beschluss schaffen, wie er das in anderen Fällen gemacht hat. Das macht er deswegen nicht, weil die USA und auch Großbritannien dazu nicht bereit sind. Und dass die USA inzwischen starkes Interesse an guten, engen Beziehungen mit Indonesien hat, das hat Präsident Bush mit seinem kürzlichen Besuch sehr deutlich gemacht, eine Wiederbelebung der Militärkooperation, weil Indonesien als Hauptpartner gilt für den Krieg gegen den Terrorismus in dieser Region, aber auch, weil es hier geht um Gegengewichte gegen China. Nicht? Das heißt, man hat die indonesischen Militärs, die zum Teil selber noch mit Dreck am Stecken haben aus der Zeit der indonesischen Besatzung und dann auch während der Unabhängigkeit, man schont sie und man stärkt sie, anstatt mit dafür zu sorgen, dass sie auch sich zu ihrer Verantwortung bekennen müssen.
Kurz noch, kurze Reaktion noch?
Na, ich will nur sagen, man natürlich eine Großmacht wie die Vereinigten Staaten, die weltweit Interesse haben und natürlich auch sich involvieren, sich einbringen. Aber man kann sie nicht für alles verantwortlich machen. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Ich denke schon, dass, und das nicht nach dem Prinzip, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Ich denke schon, dass einige Große in Indonesien durchaus gehängt werden könnten, um in dieser Metapher zu bleiben. Das ist ja nicht geschehen. Es ist überhaupt nichts geschehen bisher.
Aber warum? Weil es keinen glaubwürdigen Strafgerichtshof, keine Institution gibt, die das betreiben würde.
Machen wir hier einen Schnitt, kommt zur Bundeswehr, die ja umrüstet. Sie ist nämlich eine Truppe, die Frieden schaffen soll und in internationalen Konfliktzonen, etwa Afghanistan, eingesetzt wird. Und die Soldaten sagen ja oft, also die Friedenstruppen sagen oft, inklusive der amerikanischen, wir fühlen uns einfach politisch verraten und verkauft. Wie sehen Sie denn selber die Rolle der Bundeswehr? Also kann man Enduring Freedom auf der einen Seite verbinden mit humanitären Maßnahmen, humanitärer Hilfe auf der anderen Seite, was die Bundeswehr ja macht?
Also Enduring Freedom sind ja zwei Operationen. Das eine ist der Einsatz, der direkte offensive Einsatz gegen Taliban. Das ist etwas, wir führen ja eine Schattendiskussion in Deutschland, denn seit längerem werden deutsche Soldaten dort gar nicht mehr eingesetzt. Aber so, das diskutiert sich natürlich leichter. Das andere sind die Seeraumüberwachungsoperationen im Mittelmeer. Diese Operation Enduring Freedom und die ISAF-Operation sind strikt getrennt. Sie sind unterschiedliche Mandate und es sind unterschiedliche Kommandostrukturen, die extra so festgelegt wurden, damit es keine Überschneidung gibt.
Kann man das in Afghanistan unterscheiden? Also kann ich als Afghane das wirklich unterscheiden?
Für die Afghanen spielt das keine Rolle.
Das mag ja sein.
Es ist noch eine Invasion von
außen. Das mag ja sein. Wir gehen völkerrechtlich korrekt vor. Das ist der Punkt. Das mag ja sein. Trotzdem, ein Staat muss sich völkerrechtlich konform verhalten. Und das tun wir. Das Zweite ist aber, dass wir Synergien erzielen wollen zwischen den beiden Operationen. Das ist doch völlig klar. Ich kann doch nicht die NATO dort in zwei verschiedenen Operationen operieren lassen. Dann besteht doch auch das Risiko, dass es zu Konflikten untereinander kommt. Es muss also hier Synergien geben und es muss eine deutliche Trennung auf der anderen Seite geben. Und das ist der Fall.
Kann ich das vereinfacht so sagen? Sie plädieren dafür Schutz, deshalb brauchen wir Bundeswehr, anderes Militär auf der einen Seite, weil nur so kann ich auch zivilen Aufbau machen. Ist
richtig.
Das korrekt?
Das ist ISAF.
Ja. Wie sehen Sie es, Herr Galtung?
Ja, ich bin also Lösungsoptimist. Ich habe sehr viel Vermittlung gemacht.
Sie haben auch schon viele Lösungen erreicht.
Mit Kanadier zusammen. Und ich glaube, die Lösung ist relativ klar. Koalitionsregierung mit Taliban. Eine Bedingung. Ich glaube, Petersburg-Vertrag war sehr schlimm, sehr schlecht. Man hat die Dämonisierung von Taliban gemacht. Zweitens, Afghanistan als Bundesstaat. Es ist kein Einheitsstaat, wird niemals da sein. Es gibt wenigstens 12 Nationen. Und die Leiter dieser Nationen als Kriegsherren abzustempeln, ist eine Beleidigung. Drittens, ein Staatenbund, ein Central Asian Community oder etwas Ähnliches mit den Nachbarstaaten. Weil alle Nachbarstaaten sind ja schon drin.
Ja,
sind Tadschiken, Usbeken mit Ausnahme von Khazara und alles anderes. Viertens, und sehr, sehr, sehr wichtig, Sicherheit, Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsrat und Organization of Islamic Conference, weil der Sicherheitsrat ist viel christliche Länder mit den Chinesen, hat keine Legitimität bei Islam. 1,3 Milliarden Muslimen sind nicht vertreten. Was erwartet man dann? Fünftens, und sehr, sehr, sehr wichtig, Fundamentalbedürfnisse als Hauptpunkt der Politik, für die Frauen. und für alle.
Über die Frauen
also
haben wir
diese fünf Punkte sind mehrheitsfähig. Mhm. Und alles, was besonders die Amerikaner tun, sind dagegen. Also wird man keine Chance haben. Man kann nicht schießen mit einer Hand und Wasser verteilen mit der anderen. Also so dumm sind die Menschen nicht. Das kann man vielleicht mit Ratten in einem Labor tun. Ist möglich, aber nicht mit Menschen. 1838 britische Invasion, 1878, 1979 die Sowjets. Es wird genauso enden.
Also ich denke, keine Chance. Ich teile weitgehend das. Ich denke, es ist eine Illusion, Herr Kuja, zu glauben, dass in der Wahrnehmung der afghanischen Bevölkerung diese Differenzierung, die Sie gemacht haben, noch, aber darum geht es doch.
Darum geht es nicht.
Also einmal kann man natürlich sagen, stimmt es faktisch nicht mehr, weil es inzwischen Verschränkungen gibt im Kommando zwischen ISAF und...
Das liegen Sie falsch.
Nein, die gibt es natürlich durch das amerikanische Oberkommando.
Nein, diese Konstruktion habe ich persönlich entwickelt.
Ja.
Und dafür stehe ich ein. Und die ist nach wie vor richtig und die steht auch so.
Ja, aber das heißt,
es gibt
eine Verschränkung. Aber der wichtigere Teil ist, dass es in der Wahrnehmung der
afghanischen
Bevölkerung, und das ist das Problem, eben nicht mehr unterschieden wird. Man kann das ja wünschen, aber es ist leider unrealistisch, zwischen den Soldaten, die wir die Bundeswehr im Norden, ISAF, eine, wie ich auch selber finde, zunächst vernünftige Aufgabe hatten, nämlich dort Aufbau abzusichern, und anderen Soldaten, ausländischen, die in anderen Teilen des Landes Krieg führen und einen Krieg, der zunehmend zivile Opfer fordert.
Also zu erwarten, gesagt,
zu erwarten, dass die afghanische Bevölkerung auf Dauer diese feine Unterscheidung macht und auch durchhält, war immer unrealistisch und wird immer unrealistischer in dem Maße, wie der Krieg eskaliert, immer mehr zivile Opfer fordert. Das führt dazu, dass Wut darüber, Verzweiflung, Trauer und dann auch Hass oder meinetwegen auch Terror und Anschlagsbereitschaft notgedrungen auch überschlagen auf solche Soldaten, die wie die Bundeswehr im Norden mit dem ISAF-Auftrag noch eine vernünftige Arbeit machen. Das heißt, die toten deutschen Soldaten, die wir hatten, die im 3. Mai, die toten deutschen Polizisten, das musste so kommen. Es werden viel mehr werden, wenn die drei Mandate, wie das jetzt das Kabinett gestern beschlossen hat, so weiter fortgesetzt werden. Deswegen wäre ein vernünftiger Beschluss zu sagen, wir steigen aus Endurance Freedom aus, zumal wir, wie Sie selber gesagt haben, da seit 2 Jahren überhaupt nicht mehr daran beteiligt sind. Wir steigen aus der Tornado-Geschichte aus und wir verlängern ISAF nur unter der Bedingung, dass die Kriegsführung im Süden und Osten des Landes aufhört.
Das
ist schon
wir
wichtig.
Haben nur noch 2 Minuten.
Dann kriegen wir auch in der NATO endlich die notwendige Debatte zur Überprüfung einer Strategie. Und all das, was er gesagt hat, ist richtig. Wir müssen mit den Taliban zumindest reden und eine Differenzierung machen zwischen solchen und solchen Taliban. Okay.
Was Sie sagen, entspricht nicht der Realität.
Das
Problem in Afghanistan, es sind 2 Probleme. Das eine Problem sind die Taliban und das andere sind Drogen. Die Drogen nähren den Krieg.
Das kommt dazu.
Das kommt nicht dazu, sondern das ist das Hauptproblem. Ja. Und dieses Hauptproblem ist bisher nicht gelöst.
So ist es.
Versagt haben wir auf der politischen Seite. Ja. Es gibt keine wirksame Justiz, es gibt keine wirksame Polizei. Die Drogen werden nicht bekämpft. Warum? Weil für alle Aufgaben unterschiedliche Länder zuständig sind und niemand die Gesamtkoordination in der Hand hat. Das ist nicht Gesamtstrategie, das ist Flickschusterei. Die Folge dieses politischen und zivilen Versagens sind die Schwierigkeiten, die wir im militärischen Bereich haben. So muss man es sehen. Das heißt, wenn wir diese Fragen nicht lösen, die politischen Fragen, die Bundesregierung hat ja jetzt einen Beschluss gefasst, der in diese Richtung geht, einen halbherzigen Beschluss, aber sie geht zumindest in diese Richtung. Wenn wir die politischen Fragen nicht lösen...
Ist die Bundeswehr gut vorbereitet? Entschuldigung, wenn ich Ihnen so ins Wort falle.
Die Bundeswehrsoldaten sind hervorragend vorbereitet für diese Aufgabe. Die Ausrüstung ist leider nicht auf dem höchsten Stand, das muss man so sagen. Aber die Soldaten sind am besten vorbereitet von allen, die wir dort im Einsatz haben. Ein letzter Satz. Ich habe oft, wenn ich mit Amerikanern gesprochen habe, gesagt, ihr habt sicherlich die beste Armee der Welt, aber die besten Soldaten, die haben wir. Und die sind dort unten auf dem Einsatz.
Hoffen wir, dass wir auch die besten Vorschläge für den Frieden finden. Wenn Sie es in 10 Sekunden machen, ja.
Ja, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Zentralasien. Damit haben wir die Lage in Europa verbessert, damit können wir die Lage dort verbessern.
Danke für die Gesprächsrunde. Und wie immer am Ende der Sendung, jetzt beeile ich mich, möchte ich Sie auf unsere Internetseite www.dreisat.de Delta hinweisen. Weitere Informationen finden Sie da, die Literaturliste. Außerdem finden Sie da auch einige der Filme unserer heutigen Sendung zusammen mit unseren Gesprächen. Die können Sie auch nochmal anschauen als Web-TV oder MP3-Audiodatei. Wiederholt wird unsere Sendung kommenden Sonntag um 19:30 Uhr im ZDF-Doku-Kanal. Ihnen noch einen schönen Abend.